Einen wunderschönen guten Tag. Ich hätte fast guten Morgen gesagt, weil Gottesdienste für mich meistens im Kontext Vormittag sind. Deshalb gut, schön, dass wir alle hier sind. Wie geht's euch gerade? Ist es warm? Könnt ihr atmen? Haben wir genug Sauerstoff? Weil ich will nicht in 10 Minuten hören oder sehen, dass Leute hier einschlafen. Ne? Entweder ist die Predigt dann nicht ansprechend genug, ja? Oder ihr seid einfach sehr müde. Ne? Um das ein bisschen zu erfragen, will ich jetzt von euch so irgendwie wissen, wie viel Kraft habt ihr gerade? Wir werden in einer Skala von 1 bis 10 gleich bei 10 anfangen und auf 1 runtergehen. Und dann darf jeder sich melden, ob er entweder 10 richtig viel Energie hat, dass er Bäume ausreißen könnte, oder 1, dass er gerade so noch atmet. Na? Okay, bei 10 fangen wir an. Wer sagt, ich kann Bäume ausreißen? Einmal Hände heben, bitte. Okay, 9, sehr gut. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bei 0 frage ich gar nicht, weil 0 wäre nicht gesund, ne? Wer keinen Puls hat, ich habe mich ja gemeldet, ich bin so bei 3. Ja, bei 3 oder 4 bin ich, ne? Ich bin ja heute Morgen schon den ganzen Tag unterwegs, ne? Ja. Wir ziehen das noch gemeinsam durch jetzt. Ne? Mit Gottes Kraft geht das. Ich habe das heute Vormittag in einer anderen Gemeinde auch abgefragt. Und so unterschiedlich und über verschiedene Tage auch, über Monate auch, immer mal wieder nachgefragt. Viele Leute sind nicht weit über 5. Viele Leute auch weit unter 5. So bei 3, bei 2. Vielleicht haben wir auch einen guten Moment gerade erwischt, ne? Dass wir ja gerade auch energetisiert sind. Wir haben gerade wunderbare Lieder gesungen. Das gibt ja auch Kraft, ne? Aber vielleicht kannst du dich letzte Woche an einen Moment erinnern, wo du nicht bei 10 warst. Vielleicht auch nicht bei 5. Und auch nicht bei 3. Ne? Und dann gibt es auch Tage, dass man eher so zwischen 0 und 1 und denkt sich, okay, schaffe ich es heute aus dem Bett? So Tage gibt es auch. Ne? Ja, genau. Will ich, kann ich? Das sind alles ganz schwierige Fragen dann. Und ich merke immer mal wieder, das ist so der eine Punkt, wo stehen wir gerade von unserem Kraftlevel her. Ich werde in der Predigt gleich ein bisschen weiter darauf eingehen, aber vorher noch ein kurzer Szenenschwenk. Es ist ein paar Jahre her. Ich befinde mich in einer meiner ersten Gemeinden und da kommt unter vielen, vielen Geschwistern aus der Gemeinde eine Schwester auf mich zu. Diese Schwester hat ein ganz besonderes Anliegen. Sie hat nämlich etliche Kinder, die nicht mehr in der Gemeinde sind. Schon seit vielen Jahren gehen die Kinder nicht mehr in die Gemeinde und die Mutter fragt sich, was habe ich denn gemacht? Sie hat ihnen versucht, das Wort Gottes nahe zu bringen. Sie hat mit den Kindern gebetet, sie hat gelesen, mit den Kindern studiert. Sie hat versucht, ein gutes Vorbild zu sein und doch entscheiden sich die Kinder nicht mehr zu kommen. Und da kam sie an diesem einen Sabbat auf mich zu und sagt mir, lieber Arthur, ich brauche ein paar Minuten mit dir, hast du Zeit? Wir haben uns ein paar Minuten genommen, ich habe ihr zugehört und dann schildert sie mir, du, mein Sohn kommt nicht mehr in die Gemeinde. Du bist ja der Pastor. Geh ihn mal besuchen. Sprich doch mal mit ihm. Du bist ein junger, dynamischer Mann. Vielleicht kommt er dann wieder in die Gemeinde. Also wendet sich die Mutter an mich und sagt zu mir, Arthur, geh mal hin. Auch mit dem Wunsch und der Sehnsucht verbunden, vielleicht schaffst du es ja, meinen Sohn wieder in die Gemeinde zu führen. Und ich höre mir das an und ich denke mir schon, boah, was für eine Last auch, die man trägt. Auch mit der Mutter zusammen, dann auch die Erwartung, lieber Pastor, komm und rette mein Kind. Jetzt bin ich, so wissen wir alle, ein fehlerhafter Mensch. Ich bin nicht der Herr Jesus Christus. Und doch wollte ich dieser Mutter helfen. Und ich kann mich erinnern, ich nehme mein Handy zur Hand, die Mutter gibt mir die Nummer des Sohnes und ich schreibe ihm eine Nachricht auf WhatsApp. Und dann frage ich ihn, lieber XY, ich bin so und so, wollen wir uns nicht mal treffen? Und dann antwortet er mir und sagt so, warum? warum so? Warum willst du mich treffen? Und ich merke schon, dass ich allein durch den Auftrag, den ich von der Mutter jetzt bekommen habe, in so einem Dilemma drinne bin. Ich will ihm ja ehrlich, eigentlich würde ich gerne Menschen kennenlernen. Einfach, hey, schön, wer bist du? Lass mal austauschen. Aber jetzt wusste ich schon, du kommst nicht in die Gemeinde. Und deine Mama hat mich gebeten, ich soll dich wieder zurück in die Gemeinde führen. Und ich dachte mir schon, boah, das ist schwierig. Was sage ich ihm, ne? Ich habe gesagt, ja, ich will dich kennenlernen. Ich fand, das ist schon auch eine ehrliche Antwort meinerseits. Aber es fiel mir so schwer, das abzuschütteln, so, dass er noch die Mutter mit ihren Wünschen und Vorstellungen war. Ne? Und dann treffen wir uns an diesem einen Tag. Und er hat sich dann doch dazu entschlossen, mich mal zu treffen. Und dann treffen wir uns in der Stadt. Und ich merke, es ist so schwer, ein Gespräch anzuregen. Ich versuche ihn zu fragen, wer er ist, welche Hobbys er hat, wie lange er schon in der Stadt lebt oder wo er vielleicht mal hin will. Ihn einfach kennenlernen. Und es ist so schwer, es war keine Offenheit da. Ich glaube, ihr wisst, was ich meine, ja? Es war keine Offenheit seinerseits da. Und ich habe dann gemerkt, wie ich mich quäle, wie er sich quält. Und ich habe schon gemerkt, es ist schwierig. Anderer Kontext, selbe Gemeinde. Der Gemeinderat hat schon seit Jahren ein Problem mit so zwei Geschwistern aus der Gemeinde. Die beiden sind in gewissen, vielleicht fanatischen Kreisen unterwegs. Ja? Kritisieren die Gemeinde, kritisieren die Kirche, kritisieren alles und jeden. Und die Gemeinde fragt sich, sollen wir sie rauswerfen oder nicht? Und du weißt, wenn es an den Punkt kommt, an dem du überlegst, sollen wir Leute rausschmeißen, dann ist es wirklich ernst. Und jetzt komme ich neu in diese Gemeinde hinein, kenne die Leute gar nicht und kriege von meinem Gemeindeleiter den Auftrag, lieber Pastor, sprich mal mit denen, ob die jetzt raus wollen oder nicht. Wollen die jetzt dabei bleiben oder wollen sie raus oder nicht? Und ich merke schon, wie schwer es mir fällt, schon diesen Hörer in die Hand zu nehmen und anzurufen. Weil ich merke, sobald ich anrufe, will ich eigentlich von meinem Naturell Leute einfach kennenlernen. Aber ich habe ja im Hinterkopf diese ganz andere Frage und Problematik. Bleibst du? Gehst du? Lass uns mal ernst reden. Und dann merke ich, wie ich diese Thematik Jahre aufschiebe, weil es mir so schwer fällt, diesen Hörer zu nehmen und die Leute zu kontaktieren. Weil jedes Mal, wenn ich anfange anzurufen, mein Puls in die Höhe reißt. Ne? Und es dauert wirklich einige Zeit, bis Gott dann auch die Wege so führt, dass ich einige Gespräche führen kann. Und anderes haben sich nicht ergeben, so dass ein Kollege später kam und mir geholfen hat. Wie hat er mir geholfen? Der hat die Telefonnummer genommen, ich saß neben ihm und er hat die Telefonate geführt und ich saß da und ich hatte Muffensausen. Ich habe hyperventiliert, ich habe geschwitzt, obwohl er das Telefonat geführt hat, weil so viel Zeit vergangen war. Und ich habe daraus für mich eine Sache gelernt, ich will nicht ewig warten, bis ein kleiner Goliath immer größer und größer und unüberwindbarer wird. Aber ich habe auch eine Sache für mich gelernt. Wenn Aufträge anderer Leute an mich herangetragen werden, ist es nicht immer der Wille Gottes. Und dann zu unterscheiden, was will Gott gerade von mir und was nicht, ist nicht immer so einfach. Ich will euch heute mitnehmen in eine biblische Geschichte. In die Geschichte eines Mannes, der zu dem Zeitpunkt, an dem wir ihm gleich begegnen werden, am absoluten Tiefpunkt angekommen ist. Er sagt, das werden wir gleich lesen, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr, lass mich sterben. Ihr kennt so Momente vielleicht auch, in denen man einen Tiefpunkt erlebt. Und dieser Mann hat gerade jetzt einen Tiefpunkt. Wir werden auf der einen Seite lernen, wie geht Gott mit Menschen um, die Tiefpunkte erleben. Und zweitens können wir lernen, was führt zu Tiefpunkten in unserem Leben. Das muss nicht immer so sein, aber es kann ein anregender Gedanke für uns sein, ob es sich auch bei uns so verhält. Ihr habt Werner gehört vor ein paar Wochen. Nehmt eure Bibel mit. Das ist der Test. Bibel dabei? Sehr gut. wer seine Bibel dabei hat. 1. Könige, Kapitel 19. Und wir wollen darin zwei Verse lesen. Alles, was ich heute sage und predige, lest es selbst nach. 1. Könige 18 und 19. Wir fangen jetzt mit 1. Könige 18 an. 1. Könige 19 fangen wir an. Wenn ich es auch finde. Mit einer Hand blättern ist gar nicht so einfach. 1. Könige, Kapitel 19. Und da wollen wir lesen in den ersten paar Versen. Ab Vers 3. Da fürchtete er sich und machte sich auf und lief um sein Leben und kam nach Beersheba, da das zu Juda gehört. Und er ließ seinen Diener dort zurück. Er selbst aber ging in die Wüste eine Tagesreise weit und kam und ließ sich unter einem einzelnen Ginsterstrauch nieder. Da wünschte er sich, sterben zu können und sagte, es ist genug. Nun, Herr, nimm mein Leben hin, denn ich bin nicht besser als meine Väter. Was für eine dramatische Situation. Elia kommt an diesem Punkt an, an dem absoluten Tiefpunkt an. Wie ist es hierher gekommen? In 1. Könige 18 lesen wir, dass Gott nach einer dreijährigen Dürrezeit sich endlich wieder an das Volk widmet, beziehungsweise an Elia wendet. Und er gibt Elia einen expliziten Auftrag. Elia, geh zum König Ahab und rede mit ihm. Und auch das gesamte Szenario, das zu dem Treffen zwischen Ahab und Elia führt, ist gekennzeichnet von einer Anspannung, die förmlich in der Luft liegt. Als sich diese beiden Männer treffen, was auch durch den Propheten Obadja geschieht, da wird in der Bibel berichtet, in den ersten Versen dann, wie Obadja und Ahab sich auf die Suche nach Elia machen. Und der Obadja, der Prophet, der, so berichtet es der Text, dafür verantwortlich ist, dass Hunderte von Propheten überlebt haben, obwohl Isabel, die Königin, die Ahab verführt hatte, etliche hatte töten lassen. Gott Obadja benutzt, um Propheten zu retten und sie vor dem König zu verstecken. Dieser Prophet aber trotzdem mit Ahab zusammenarbeitet. Inwieweit kann dieser Obadja mit dem König Ahab arbeiten, obwohl er doch eigentlich Gottes Bote sein sollte und dem König die Worte Gottes mitteilen soll? Aber Obadja begegnet jetzt plötzlich Elia und Elia sagt zu ihm, führ mich zu Ahab. Und Obadja denkt sich, meine Güte, wenn ich jetzt zum König zurückgehe, zu dem König Ahab zurückgehe und ihm sage, Elia ist dort und dort, und dann ist er da nicht. Was passiert da mit mir? Er wird sterben. Das ist seine Befürchtung, die er in dem Text schildert. Und dann verspricht ihm Elia, wenn du zum König Ahab gehst und ihm sagst, er ist dort, ich werde da sein. Die Situation ist angespannt. 3 Jahre Dürre ist bereits übers Land gekommen. Und endlich, nach diesen 3 Jahren, kriegt Elia einen Auftrag. Und der Auftrag ist, begegne Ahab. Ahab und Elias Begegnung ist voller Anspannung, weil geschildert wird, dass bei der Begegnung Ahab anfängt, Vorwürfe zu machen. Elia, bist du nicht derjenige, der uns in dieses Unglück gestürzt hat? Allein dieser Vorwurf führt bei Elia nicht dazu, dass er sagt, ja, stimmt, du hast recht. Elia sagt nämlich, nein, du bist derjenige, der das Land ins Unrecht gestürzt hat und ins Unglück gestürzt hat, weil du bist es, der sich befleckt hat mit Baals- und Götzenanbetern. Du hast uns in dieses Unrecht gestürzt und dieses Unglück. Man merkt, Spannung pur zwischen diesen beiden. Und dann kommt Elia in dem Text auf eine Idee. Und er sagt, hol du deine Leute? So wie manchmal junge Leute sich auf dem Schulhof streiten und dann sagen sie, hol du deine Freunde, ich hol meine. Und wir treffen uns am Nachmittag auf dem Parkplatz. Und dann schauen wir, wer der Stärkere ist. So wirkt das auf mich. Elia trifft sich mit 850 Baalsanbetern. Und das ist der eine Moment, der auch in der Bibel so dramatisch geschildert wird. In diesem Moment geht es um die eine Frage, wer ist der wahre Gott? Wer ist der lebendige Gott? Sind die Baalsanbeter und die Aschera-Anbeter, haben die Recht? Hatte Ahab Recht, als er Isabel auf sie gehört hatte und diesen götzendienerischen Kult ins Land geholt hatte? Oder ist der Gott Israels der wahre Gott? Und so gibt Elia den Heiden die Chance und er sagt, betet an. Und wenn ihr es Feuer vom Himmel regnen lasst, dann wissen wir, dass euer Gott echt ist. Und die Leute tanzen und tanzen und egal, ich weiß nicht, was die da so machen, um Feuer vom Himmel regnen zu lassen. Aber der Text zeigt uns, es passiert nichts. Die Leute stehen, sie beobachten, sie warten, voller Anspannung warten sie und es passiert nichts. Dann kommt Elia. Und Elia denkt sich, ach, wenn Gott da so ein bisschen Holz anbrennt, was ist das für ein Zeichen? Und er fängt an, Wasser holen zu lassen. Große Bottiche voller Wasser, literweise Wasser, hunderte, tausendfach Liter Wasser, geflutet und geflutet und geflutet. So dass es einfach Menschen nicht möglich wäre, das in Brand zu stecken. Und dann geschieht das Unmögliche. Elia kniet sich nieder. Elia spricht ein Gebet. Und es fängt an, Feuer vom Himmel zu regnen, das so intensiv ist, dass alles verbrennt. Wenn man sich überlegt, wie durchnässt das gewesen sein muss. Das Feuer Gottes, das vom Himmel kam, um Elia den Rücken zu stärken und zu beweisen, ich bin der Gott Israels. Und die Baalsanbeter sind nicht mächtig, nichts dergleichen. Sie haben keine Macht. Und dann passiert das, was vielleicht für die Kultur damals selbstverständlich war. In 1. Könige 18 lesen wir davon zu Beginn auch, dass Isabel sich an den Propheten Gottes vergriffen hat und sie hat töten lassen. Jetzt nach diesem Showdown ist klar, dass der Gott Israels der wahre Gott ist. Die Stimmung im Volk kippt zu Seiten und zugunsten Gottes. Und dann geht der Auftrag los. Tötet sie alle. Tötet alle Baalsanbeter, Aschera-Anbeter, sie sollen alle sterben. An diesem Tag sterben ja mindestens 850 Leute, wenn nicht sogar mehr. Und die Frage für mich in meinem Hinterkopf ist, wo ist der Auftrag? Wo ist der Auftrag, das auf diese Art und Weise zu tun? Kulturell ist es selbstverständlich, es ist nachvollziehbar kulturell, aber wenn wir uns anschauen, was Gott gesagt hatte, war es ja nur, geh zu Ahab. Ob dabei auch impliziert war, dass alle Baalsanbeter sterben würden, da bin ich mir nicht so sicher. Und meine Überlegung ist folgende, Gott kennt Elia, Gott weiß, wie Elia ist. Er hat es ja auch regnen lassen, er hat ihm den Rücken gedeckt, er hat ihn gestärkt. Vor all diesen Heiden hat er ihn bewahrt, indem er es hat Feuer vom Himmel regnen lassen. Aber kaum war diese spannungsgeladene Situation vorbei, kaum war der Stress der Situation abgeflacht, hört Elia die Reaktion von Isabel. Und er hört, was sie vorhat. Er hört von der Vergeltung, die sie ihm zusprechen möchte, was mit ihm alles passieren soll. Und plötzlich kriegt es mit der Angst zu tun. Er ist ja auch ein Mensch. Er hat so eine spannungsgeladene Situation erlebt, so viel Stress auf sich genommen. Und nach dem Stress, der jetzt hinter ihm lag, nachdem diese Belastung abfällt, kriegt er es plötzlich mit der Angst zu tun. Und nicht nur mit der Angst. Wir sehen ja auch, dass er dann in Kapitel 19 fertig mit den Nerven ist und nicht mehr möchte. Weil es in seinem Leben einen Grundsatz gibt. Und sein Grundsatz ist, vor mir, die Leute, die vor mir gelebt haben, meine Eltern, meine Väter, die haben alle Fehler gemacht. Wären die alle treu gewesen, wäre das alles hier nicht passiert. Und die Last der Zukunft liegt auf meinen Schultern. Elia versteht sich als derjenige, der unter all den Propheten alleine zurückgeblieben ist, um Gott die Treue zu schwören. Und er merkt, dass er selber an seine Grenzen stößt, dass er selber Schwächen hat, dass er selber nicht mehr weiter vorankommt. Und das ist der Moment in Kapitel 19, an dem Gott ihm begegnet. Und Gott ihm aufzeigt in dem Gespräch in Kapitel 19, was er jetzt braucht. Was er jetzt braucht, ist gutes Essen und Schlaf. Er braucht keine Strafpredigt, er braucht keine Moralpredigt, er braucht nichts dergleichen, er braucht Essen und Schlaf. Und Gott sagt zu ihm und versorgt ihn mit Essen, mit Zeit, um zur Ruhe zu kommen. Gott, es ist wichtig, dass wir gesund leben, dass wir erholt sind, dass es uns gut geht. Und Stress und all die Belastungen, die im Leben mit uns, mit sich kommen, sind nicht immer gut. Sie kosten uns Kraft und lassen uns manchmal auch frustrierter zurück als notwendig, wenn wir uns nicht um unsere Gesundheit kümmern, wenn unser Stresslevel ständig auf 180 ist. Und dann macht Gott ihm einen weiteren Punkt bewusst in Kapitel 19. Und er sagt zu ihm, dort wo du dachtest, ich bin alleine übrig geblieben, da waren noch 7000 weitere Propheten, die ihre Knie vor Baal nicht gebeugt haben, die nicht untreu waren, die Gott die Treue gehalten haben. Elia, du warst nicht alleine. Du trägst nicht die Last dieser Welt auf deinen Schultern. Du trägst die Verantwortung für den Auftrag, den Gott dir gegeben hat. Und nicht für die anderen Sachen. Elia kommt an diesen Punkt, an dem ihm alles zu viel wurde. Und er begegnet Gott, der wie auch mir und dir begegnet und sagt, nimm dir Zeit, komm zur Ruhe, komm zu Kräften. Du bist nicht für alles verantwortlich, was in dieser Welt passiert. Du bist nicht verantwortlich dafür, wenn Geschwister in der Gemeinde nicht mehr kommen wollen. Du bist auch nicht verantwortlich dafür, dass die Welt aus den Fugen gerät. Wir sind nicht für alles verantwortlich. Wir sollen im Gespräch miteinander sein, können uns gleichzeitig aber nicht allen Menschen aufdrängen. Und das sehen wir bei unserem Herrn Jesus Christus auch nicht, der aber letztlich alle Lasten getragen hat. Und wir sehen, dass Jesus Christus Entscheidungen anderer Menschen respektiert hat, auch wenn sie nicht seinen eigenen Wünschen entsprochen haben. Und so sind wir in einem wirklich schwierigen Dilemma. Wir haben ein Evangelium zu verkündigen, aber das Einzige, was wir tun können, ist Zeugnis zu geben. Überzeugen können wir niemanden. Bekehren erst recht nicht, weil das alles Aufgabe des Heiligen Geistes ist. Und wenn Jesus uns in Matthäus 28 den Auftrag zur Verkündigung des Evangeliums gibt, dann sagt er ja auch daran, dass wir Zeugnis geben sollen und dass wir zu Jüngern machen sollen. Aber nirgendwo in diesem Auftrag sagt er, welche gewaltsamen Werkzeuge der Manipulation und des Zwangs wir verwenden sollen, weil es die nicht gibt. Bei Gott gibt es sowas nicht. Gott verwendet sowas nicht. Und wenn aber, und das ist der Punkt, bei dem wir in der Gemeinde auch manchmal uns von unserer eigenen Verantwortung verabschieden, indem wir nämlich ja dann zum Pastor gehen und sagen, lieber Bruder, da ist eine Schwester, da ist jemand in der Gemeinde, der macht was falsch. Denkt euch jetzt ein Beispiel XY aus. Geh doch hin. Sprich mit der Person. Und wir kennen dann, vielleicht, ich hoffe, ihr kennt Matthäus Kapitel 18. In Matthäus Kapitel 18 schildert Jesus, wie wir bei Konflikten umgehen sollen. Er schildert, dass wir nämlich, wenn wir etwas sehen bei unserem Bruder, bei unserer Schwester, dass wir den Pastor dahin schicken sollen. Ja? Wir sollen da selber hingehen. Weil uns fällt das auf. Und manchmal ist den Geschwistern nicht bewusst, in welche unangenehme Lage der Pastor gerät, wenn er von Dritten etwas erfährt und bei den anderen das klären soll. Das ist nicht immer einfach und auch nicht angebracht. Wenn wir etwas bei unseren Schwestern und Brüdern sehen, sollen wir das selber ansprechen. Und wenn aber, und das ist jetzt der Punkt, der Pastor sich denkt, ich muss ein guter Pastor sein. Wir wollen ja alle gute Pastoren sein, ne? Stellt euch vor, der Pastor sagt, ich will kein guter Pastor sein. Das ist ja, das passt ja nicht. Und gute Pastoren machen immer alles, was Leute ihnen sagen. Die machen immer alles, was die Leute sagen. Ne? Und was die Leute wollen, das machen die Pastoren. Damit alle glücklich sind, das funktioniert ja nicht. Erstens, es wird nie immer jeder glücklich sein. Egal welche Entscheidung wir als Gemeinderat, als Verantwortliche treffen oder auch was du triffst an Entscheidungen, es wird vielleicht immer jemanden geben, der das anders sieht, dem das nicht gefällt. Aber was sollen wir tun? Haben wir etwa keine Verantwortung für unser Leben? Hat Christus uns nicht erlöst, damit wir in ihm reifen sollen zu mündigen Personen, die in der Lage sind, Konflikte zu klären, Unrecht anzusprechen, ohne vorwurfsvoll zu sein, in Liebe auf jemanden zuzugehen? Aufträge sind ein wichtiges Merkmal, das wir differenzieren sollen. Als vor vielen Jahren noch es üblich war, dass Menschen, die bei gewissen Straftaten zu einer Therapiesitzung verpflichtet wurden, kennt ihr das noch? Wenn jemand straffällig geworden ist und dann hieß es, ja, der ist ja vielleicht geistig krank. Wenn der zum Therapeuten geht, dann ist das seine Strafe dann. Dann muss er zum Therapeuten gehen. Weil wenn er wieder gesund wäre, dann würde er keine Straftaten begehen. Man hat gemerkt, bei solchen Zwangstherapien funktioniert das nicht. Weil du kannst keinen Menschen zwingen, sein Leben zu ändern, wenn er es nicht will. Und wenn man kein Problem sieht, sieht man auch keinen Anlass, etwas zu ändern. Erst dort, wo der Leidensdruck hoch genug ist, überwinden sich manchmal Leute überhaupt erst, über Probleme zu reden. Deshalb, wenn wir versuchen, über das Evangelium zu zeugen, und niemanden erreichen, weil die Leute nicht bewegt sind, weil sie darin kein Anliegen für sich und ihr Leben sehen, ist das Einzige, was wir tun können, für diese Leute zu beten. Im Gebet für sie einzustehen, verfügbar zu sein, ein Gesprächspartner zu sein, der offen für sie ist. Weil ich oftmals erlebe oder erlebt habe, dass wir frustriert sind oder frustriert werden, wenn sich unsere Vorstellungen nicht mit der Realität decken. Wie viele Geschwister aus der Familie, aus der Verwandtschaft hättest du lieber bei Jesus gesehen? Merkst aber, dass viele in deiner eigenen Verwandtschaft nicht mehr in der Gemeinde sind. Was können wir tun? Wir können beten, wir sollen Zeugnis sein, wir sollen Zeugen von den wunderbaren Taten Gottes. Und da kann mir keiner was erzählen, da haben wir in der Vergangenheit als Kirchen auch Fehler gemacht. Wir haben den Leuten nicht nur von den großen Taten Gottes erzählt, wir haben auch von den großen Erwartungen Gottes gesprochen. Wir haben sehr viel Druck auch oft als Kirchen auf die Menschen ausgeübt. Mal mehr, mal weniger. Aber von der Größe und Güte Gottes zu zeugen, das kann auch im Menschen etwas verändern. Und wenn wir in diesen Punkten uns erinnern, was ist mein Auftrag? Wozu hat Gott mich berufen? Dann sage ich euch eins. Jeder einzelne von euch hier ist berufen, Zeuge des Evangeliums zu sein. Auf die ganz persönliche Art und Weise, mit den eigenen Nuancen, die wir alle haben, sind wir berufen, Zeugnis zu geben und Evangelium zu verkündigen. Das bedeutet und sagt nichts darüber aus, wie viele Menschen du zu Jesus bringst. Warum? Weil du niemanden zu Jesus bringst. Es ist der Heilige Geist, der durch dich wirken möchte, um Menschen zu berühren. Aber wenn wir nicht aufpassen, kann es passieren, dass wir mehr Lasten auf unsere Schultern nehmen wollen, als Gott sich für uns gedacht hat. Ihr kennt diese Textpassagen, dass Gott uns nichts zumutet, was über unsere Kräfte hinausgeht. Aber was ist, wenn du selber meinst, du könntest diese Welt retten? Da kommst du in eine Bredouille hinein, weil du bist nicht Jesus und ich auch nicht. Wenn wir uns an die Geschichte von Elia erinnern, begegnen wir einem Menschen, der von Gott geführt, von Gott geleitet und von ihm praktisch den himmlischen Zuspruch bekommen hat, durch Feuer, das vom Himmel geregnet ist. Und doch hat es ihn einen Preis gekostet. Und der Preis war, dass er für sich erkannt hat, ich bin nicht besser als meine Väter. Auch wenn der Anspruch da ist, es besser zu machen. Und Gott macht ihm Folgendes deutlich. Es ging von Anfang an nicht nur um dich alleine. Der Plan Gottes wird nicht daran scheitern, dass du Schwächen hast. Willkommen in der Welt Gottes. Gott arbeitet mit unseren Stärken und er arbeitet auch mit unseren Schwächen. Er kann trotz unserer Schwächen wunderbare Dinge bewirken. Und auch wenn wir in der Bibel immer wieder Momente in der Geschichte sehen, in der die Geschichte anders hätte verlaufen können, aber Menschen durch ihre Entscheidungen den Weg mitbestimmt haben, den Gott geht. Das bekannteste Beispiel für mich ist, Gott will im Alten Testament der König Israel sein. Aber das Volk will einen König. Und Gott lässt dem Volk seinen Willen. Und genauso auch bei uns. In unserem Leben gibt es auch Momente, wo Gott sich etwas anderes für dich gewünscht hat oder hätte. Aber er geht mit dir, wo auch du hingehst. 1. Josua 1,9. Wenn ihr genau lest, heißt es nicht, ja, Gott wird dich segnen, wenn du immer mit Gott gehst. In dem Text heißt es, Gott geht mit dir, wo du hingehst. Und das finde ich interessant. Das finde ich spannend. Und auch ermutigend. Und diese Ermutigung sollten wir alle mitnehmen. Weil du und ich, wir sind Menschen, die Lasten tragen. Wir haben es schwer. Wir haben Wünsche, wir haben Vorstellungen, wir haben Herausforderungen und allerlei Menschen haben Erwartungen. Aber die eine Erwartung, die du erfüllen sollst, ist die Gottes an dein Leben. Die Erwartung, die Gott an dich hat, die sollen wir erfüllen. Mit der sollen wir gehen. Kann ich das für dich sagen, so? Auf welche Art und Weise, wie du für Gott wirken sollst? Nein. Aber Gott wird dir das zeigen. Und wenn wir mit Gott gehen, dann werden wir merken, dass es gar nicht so viel Kraft braucht, wie wir uns das manchmal vorstellen. Warum sind wir oft erschöpft? Warum sind wir oft müde, niedergeschlagen? Es hat unterschiedlichste Gründe, klar. Aber für mich auch zum einen Teil, dass wir mehr Lasten auf uns tragen oder die falschen Lasten auf uns nehmen oder Aufträge annehmen, die Gott für uns gar nicht gewollt hat. Das, was Gott für uns will, ist, dass wir sein Wirken hier in dieser Welt wahrnehmen und sehen. und sehen, dass wir erfolgreich sind, nicht weil wir so toll sind, sondern weil Gott ein besonderes Werk mit dir vorhat. Und sobald wir das erkennen, wer trägt die Lasten, die Aufträge dieser Welt? Es ist Jesus Christus. Und wenn wir mit ihm gehen, welche Türen könnten vor uns verschlossen bleiben? Wer mit Christus geht, wird siegen, weil Christus Sieger ist. Lasst uns zum Ende noch beten.